Lass uns nochmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, dass es so praktisch ist, so ehrlich ist, dass es einfach gut ist. Und ich danke dir, dass wir uns Zeit nehmen dürfen heute Abend, um ja, auf dich zu hören. Ich bitte dich, sprich zu unseren Herzen, zu jedem persönlich. Du kennst, wo wir stehen. Du weißt, was abgeht in unserem Leben. Und du bist lebendig genug, um uns persönlich anzusprechen. Und darum bitte ich jetzt, wenn wir dein Wort gemeinsam lesen. Amen. Kapitel 20, 2. Samuel. David hat Probleme in seinem Reich, im Reich Gottes. Sein eigener Sohn hat rebelliert gegen ihn. Das Heer von David hat gewonnen gegen die Aufständischen, aber sein Sohn Absalom ist tot. Und jetzt, wo er zurückkommt, warten schon wieder die nächsten Probleme auf ihn. Das erinnert uns daran, unser geistlicher Kampf ist nie zu Ende, bevor wir in den Himmel kommen. Wir kriegen keine Pause. Vielleicht geht es euch auch manchmal so in eurem Leben, dass eine Sache nach der anderen kommt und manchmal werden wir müde. Aber das ist normal. Das ist das Leben. Das war auch bei David so. David kommt zurück und es ist Eifersucht zwischen dem Stamm Juda, seinem Stamm, aus dem er kam, und den anderen 10 Stämmen in Israel. Und die haben sich gestritten, wer den König zuerst zurückbringen darf. Zuerst haben sie rebelliert gegen ihn und dann, wo sie gesehen haben, der hat gewonnen, haben sie gestritten, wer näher steht. Und wer das Recht hat, ihn zurückzuholen aus seiner unfreiwilligen Verbannung hier. Und diese Entzweiung, das ist was wir sehen werden bis ins gespaltene Königreich. Nach Salomo, dem Sohn von David, König nach ihm, wird sich das Volk Israel, das Reich Gottes, entlang dieser Linien spalten. Der Stamm Juda und diese anderen 10 Stämme auf der anderen Seite. Hier ist eine wirkliche Erbitterung. Und wir werden sehen, wie ja, diese Spaltung in die ganze Nation kommt, dass es letztendlich 2 Königreiche sind. Letztlich alles eine Konsequenz noch immer von Davids Sünde. Sehr eindrückliche Lektionen hier. Und dann gibt es immer Leute, wenn es Unzufriedenheit gibt und Unzufriedene in der Gemeinde Gottes, wenn wir so sagen wollen, gibt es immer Leute mit einem rebellischen Herzen, die das ausnutzen wollen. Und so einen Typen haben wir hier. Kapitel 20, Vers 1. Nun war dort zufällig ein ruchloser Mann. Sein Name war Scheba, Sohn des Bichri, ein Benjaminiter aus dem Stamm von Saul. Er war ein ruchloser Mann. Ich finde es interessant, im Englischen ist in manchen Übersetzungen übersetzt, er war ein Sohn des Teufels. Sein Name war Scheba. Er war einer, der Gottes Volk gespalten hat. Einer, der ein rebellisches Herz hat. Und ich kann mir weniges vorstellen, was mehr dem Teufel ähnlich ist, als Gottes Volk zu spalten. Gottes Gemeinde zu spalten, zu entzweien. Das ist, was der Teufel tun will, oder? Und dieser Scheba, der hatte jetzt nicht irgendwo lautere Motive, dass er gesagt hat, die Zustände sind so schlimm hier, ich kann nicht mehr mit, das ist gegen Gottes Wort, was hier abgeht. Na, manchmal gibt es einen Grund, dass man sagt, hey, nein, so nicht, so nicht weitergehen. Wie die Apostel in der Apostelgeschichte gesagt haben, nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es irgendwo Leider gibt, die klar gegen Gottes Wort leben und in Sünde leben, dann ist ein Punkt, die zu konfrontieren und zu sagen, hey, nee, da können wir nicht nachfolgen. Aber das ist eine andere Sache. Bei Scheba ist es anders. Bei ihm ist es Eigennutz. Es ist eigentlich Stolz, es ist sein böses Herz. Er will Profit schlagen, er will sich heraustun aus dieser scheinbaren Schwäche von David und aus dieser Unzufriedenheit, die gerade da ist in Gottes Volk. Und Diese Begebenheit, diese Unzufriedenheit war nur der Anstoß für sein Herz, dass es übergeschwappt ist, das, was in seinem Herzen drin war. Na, Jesus sagte es im Neuen Testament, dass das, was in unserem Herzen ist, irgendwann mal rauskommen wird und sichtbar werden wird im Leben eines Menschen. Und wenn da gute Frucht ist, wenn er in unserem Herzen wohnt, dann wird die Frucht des Geistes herauskommen. Aber wenn wir böse Gedanken und eigentlich dem Teufel mehr Raum geben in unserem Leben als Gott, dann wird dessen Frucht in unserem Leben hervorkommen. Das ist wie wenn du von McDonald's nach Hause fährst mit diesem Kaffee, den du dort kaufen kannst, und dann sind manchmal diese Bodenschwellen. Ich hasse diese Dinge. Und dann fährst du da drüber und dann wird der Kaffee verschüttet, der in deinem Becher ist. Aber dieser Hügel, diese Schwelle, diese Unebenheit in unserem Leben bringt eigentlich nur das zum Überschwappen, was schon in dem Becher drin ist. Die Schwelle füllt nicht den Kaffee in den Becher, bestimmt nicht, was in dem Becher drin ist, aber es bringt es zum Vorschein. Und so ist es oft in unserem Leben. Wenn wir solche Schwellen oder so Unebenheiten in unserem Leben begegnen, wo die Dinge nicht so glatt laufen, wo man vielleicht unzufrieden ist, wo es verbesserungswürdige Situationen gibt, und die gibt es immer. Es gibt nicht Perfektion in dieser Welt. Aber da kommt zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Und in Schebas Herzen war Rebellion. Er hat rebelliert, weil er ein böses Herz hatte. Na, im Jakobusbrief schreibt uns der Jakobus, das erinnert mich jetzt gerade hier dran. Wenn ihr aber bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Da haben wir es. Kommt vom Teufel. Das ist seine Einstellung. Stolz, Eigennutz. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das war das Problem in seinem Herzen. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Woher kommen denn Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Eigennutz, Selbstsucht, Stolz. Das ist teuflisch in unserem Leben. Das muss raus aus unserem Leben. Rebellion ist nie von Gott. Außer in ganz wenigen Ausnahmen, wenn die Menschen, die Gott über uns gestellt hat, wie gesagt, von uns verlangen, dass wir gegen Gottes Wort handeln. Aber dann können wir auch dem widerstehen in einer Art und Weise, die nicht rebellisch ist eigentlich. Was ist in deinem Herzen? Ist ein rebellischer Geist gegen Gott, vielleicht gegen Gottes Ordnung in der Gemeinde oder seine Familienordnung, die er gegeben hat? Eigennutz, Neid. Oder hat der Heilige Geist Raum in deinem Herzen? Ist es der Teufel oder der Heilige Geist? Das, was rein ist, das, was gerecht ist, das, was von oben kommt. Scheba stieß ins Horn und rief: Wir haben keinen Anteil an David, wir haben keinen Erbteil an Isais Sohn. Sagt hier nicht, dass er der König ist, sondern Isais Sohn. David kam aus einer sehr einfachen Familie, erinnert ihn dran, dieser David ist abschätzig, was er hier sagt. Wir haben nichts mit dem zu tun. Uns passt es nicht, was dieser König, dieser Leiter hier tut, dass er seinem eigenen Stamm scheinbar näher steht als uns. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Jeder zu seinen Zelten, Israel. Jeder macht sein eigenes Ding. Das ist der Geist der Rebellion. Ich drehe mein eigenes Ding. Ich tue das, was ich will. Nicht länger, wie Jesus gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, sondern wie ich will. Eigennutz, Selbstsucht, das hat Priorität in meinem Leben. Da zogen alle Männer von Israel, von David weg und folgten Scheba nach, dem Sohn des Bichri. Die Männer von Juda aber hingen ihrem König an, vom Jordan bis Jerusalem. Seht ihr, wir haben kein Erbteil an Isaias Sohn. Verpassen ihr Erbe. Unser Erbe ist in Jesus Christus, dem Sohn Davids, seinem Nachkommen. Wenn wir sagen in unserem Leben, ich tue mein eigenes Ding, nicht wie du willst, Gott, sondern mein Wille geschehe in dieser Welt, dann sagen wir das im Prinzip auch, wir haben keinen Erbteil an dir. Und das ist das Problem dabei, ne? Weil die Frucht des Geistes ist Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das ist das Erbe, was Jesus für uns hat. Wir entfremden uns selbst von der guten Frucht, von dem Frieden, von dem Erbe, was er von uns hat, wenn wir auf unsere eigenen Wege gehen, wenn wir den Teufel Raum geben in unserem Leben. Dieser neidische, selbstsüchtige, rebellische Geist tun uns selber weh. Ist immer so. Deswegen sagt Gott uns das, was er uns sagt in seinem Wort. Weil er es gut mit uns meint. Weil er uns lieb hat. Weil er will, dass wir heil sind. Nicht um uns einzuengern oder uns irgendwie einen Spaß zu verderben. Weil er unser Heil will. Er hat ein gutes Erbe für uns. Und David kam in sein Haus nach Jerusalem und der König nahm die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, das Haus zu hüten und gab sie in Gewahrsam. Und er versorgte sie, ging aber nicht zu ihnen ein, das heißt, hatte keinen Sex mehr mit ihnen und sie waren eingeschlossen bis zum Tag ihres Todes, eine Witwenschaft zu Lebzeiten des Mannes. Erinnert euch dran, dass David diese 10 Nebenfrauen zurückgelassen hat in Jerusalem, als er fliehen musste vor Absalom. Und dass Absalom dann diese Frauen vergewaltigt hat und sie sozusagen verunreinigt hat. Und David wollte sich nicht scheiden lassen von denen, weil, ich meine, die konnten ja nichts dafür. Und auf der anderen Seite, ja, wollte er auch nicht mehr mit ihnen zusammen sein. Und so wurden die versorgt. Eine Witwenschaft zu Lebzeiten. Hier haben wir die Unschuldigen, die mitleiden. Weil diese rebellischen Männer sündigen. Das ist leider immer so. Wir sündigen nie allein. Wir verletzen immer andere mit. Das ist das Problem. Wir verletzen immer andere mit. Wenn du irgendjemand anderen zur Sünde verführst, ziehst du ihn genauso mit runter. Wenn du sagst, okay, komm, lass uns Steuer hinterziehen, machst du mit. Oder komm, lass uns ins Bett hüpfen. Mit wem, mit dem du nicht verheiratet bist. Gottes Wort sagt, die solches tun werden, sein Reich nicht erben. Und wir verletzen andere mit. Und Jesus hat gesagt, es ist besser, wir werden mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen, als einen der Kleinen zur Sünde zu verführen. Traurig hier, ne? Diese armen Frauen. Prinzip im Gefängnis, eingesperrt ins Frauenhaus des Königs, aber hatte keine Gemeinschaft mehr mit ihnen. Und der König sagte zu Amasa, erinnert euch, Amasa, das war der Herr Oberste von Absalom, eigentlich ein Neffe von David, und er versucht sich hier mit dem Volk, das vorher gegen ihn rebelliert hat, denen entgegenzukommen, sich mit denen gut zu stellen, und er setzt den Amasa jetzt als Heerobersten ein, anstatt von Joab. Joab, der seinen Sohn umgebracht hat, den Absalom, der war wahrscheinlich noch sauer da drüben, der David. Und er sagt zu Amasa, rufe mir die Männer von Juda zusammen, 3 Tage, dann stehst du hier. Und Amasa ging hin, Juda zusammen zu rufen, aber er versäumte die bestimmte Zeit, die er ihm bestimmt hatte. war vielleicht nicht so kompetent, der Amasa, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war er kein sehr erfolgreicher Heeroberster gegen das Heer von David. Das sagte David zu Abishai: Jetzt wird Scheba, der Sohn des Bichri, für uns schlimmer sein als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht befestigte Städte für sich gewinnt und uns unser Auge ausreißt. Da zogen die Männer Joabs aus, ihm nach, und die Kreter und die Pleter, das waren die Elitetruppen, die Leibwache, die bei David war, in Jerusalem, und alle Helden. Und sie zogen von Jerusalem aus, um Scheba, dem Sohn des Bichri, nachzujagen. Also David ist ein erfahrener Krieger. Er macht nicht denselben Fehler, den sein Sohn Absalom gemacht hat, dass er zu lange wartet. Er sagt, wir erledigen das gleich. Wir jagen dem gleich nach, bevor der ein großes Heer sammeln kann und die Rebellion hier noch größer wird. Als sie bei einem großen Stein waren, der bei Gibeon ist, war Amasa vor ihnen angekommen. Also der hat es mitgekriegt, dass die schon ausgezogen sind, und ist mit seinen Männern denen hinterher. Der wollte den Kampf nicht versäumen. Und Joab, der ehemalige General von David, war mit seinem Waffenrock als seinem Gewand gegürtet, und darüber war der Gurt mit dem Schwert, das an seiner Hüfte befestigt war und in seiner Scheide steckte. Trat diese hervor, fiel es heraus. Und Joab sagte zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und fasste mit der rechten Hand Amasas Bart, um ihn zu küssen. Geht's dir gut, mein Bruder? Das war der typische Gruß, und wenn wir den am Bart genommen haben, das war so ein Zeichen von Freundschaft. Wir wissen aber schon, wen immer der Joab beim Bart nimmt, der lebt nicht mehr lange. Der Joab war einer, mit dem nicht gut Kirschen essen war. War nicht so leicht zu feuern, der Joab. Und Joab sagt zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und Joab fasste mit der rechten Hand Amasas Bart, um ihn zu küssen. Amasa aber hatte nicht auf das Schwert geachtet, das Joab in der anderen Hand hatte, und er stach ihn damit in den Bauch, sodass er seine Eingeweide zur Erde schüttete, und er gab ihm keinen zweiten Stich mehr, so starb er. Joab war ein brutaler Mann, war ein Machtmensch, räumt hier seinen Konkurrenten aus dem Weg. Und wahrscheinlich hat er ihm auch nicht getraut. Weil schließlich hat er das Heer angeführt, das ihn vorher bekämpft hat, ne? Mit Davids Truppen. Wie auch immer, Joab ist keiner, den du als Konkurrenten haben willst. Sehr loyal dem David gegenüber, aber nicht zimperlich in der Wahl seiner Mittel. Er war bereit, über Leichen zu gehen. Es war nicht der Erste, den er hier aus dem Weg geräumt hat. Dann jagten Joab und sein Bruder Abishai Scheba, dem Sohn Bichris, weiter nach. Und ein Mann von den Burschen Joabs blieb bei Amasa stehen und sagte: Wer an Joab gefallen hat und für David ist, folge Joab nach. Amasa aber wälzte sich in seinem Blut mitten auf der Straße. Und als der Mann sah, ja, die Bibel ist sehr grafisch. Und als der Mann sah, dass alles Volk stehen blieb, ist wie heute, Stau auf der Autobahn, weil Unfall ist auf der anderen Straßenseite. Als der Mann sah, dass alles Volk stehen blieb, schaffte er Amasa von der Straße weg auf das Feld und warf ein Kleidungsstück über ihn, weil jeder, der vorbeikam, nach ihm sah und stehen blieb. Schaulustigen. Als er ihn von der Straße weggeschafft hatte, zog jedermann vorüber, Joab nach, um Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Das Heer war gewohnt, dem Joab nachzufolgen. Er war die letzten 40 Jahre oder so der Heeroberste, hat sie sehr erfolgreich in viele Schlachten geführt. Und so folgen sie ihm ganz natürlich nach. Joab war ein natürlicher Leiter. Der aber zog durch alle Stämme Israels bis Abel und Beth-Macha im Norden Israels, und alle Bichriter, der Stamm von Scheba, versammelte sich und folgten ihm ebenfalls nach. Und sie kamen und belagerten ihn in Abel Beth-Macha, und sie schütteten einen Wall gegen die Stadt auf, sodass er an die Vormauer stieß. Und das ganze Kriegsvolk, das bei Joab war, unterwühlte die Hauptmauer, um sie zum Einsturz zu bringen. Belagern die Stadt jetzt. Und das war immer eine sehr grausame Sache eigentlich. Da hat die Zivilbevölkerung mitgelitten. Es ging darum, die Stadt auszuhungern, bis die Leute so schwach waren, dass man die leicht einnehmen kann. Da rief eine kluge Frau aus der Stadt: Hört her, hört her! Sag doch zu Joab, tritt hier heran, ich will mit dir reden. Und er trat zu ihr heran und die Frau sagte: Bist du Joab? Und er sagte: Ich bin es. Da sagte sie zu ihm: Höre die Worte deiner Magd. Und er sagte: Ich höre. Da sagte sie folgendes: Früher pflegte man zu sagen, man fragt nur in Abel und so ist man am Ziel. Also die waren bekannt für weisen Rat in dieser Stadt. Ich bin von den Friedsamen, den Getreuen Israels. Du aber trachtest danach, eine Stadt und Mutter in Israel zu töten. Warum willst du das Erbteil des Herrn verschlingen? Warum willst du hier eine ganze Stadt auslöschen, Joab? Wir sind friedfertig. Wir haben mit diesem Rebellen nichts zu tun, der sich bei uns verschanzt hat. Da antwortete Joab und sagte: Fern, fern sei es von mir, dass ich verschlingen und dass ich vernichten will. So ist die Sache nicht. Vielmehr hat ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name ist Sheba, der Sohn des Bichri, seine Hand gegen den König, gegen David erhoben. Ihn allein gebt heraus und ich ziehe von der Stadt ab. Da sagte die Frau zu Joab: Siehe, sein Kopf wird dir über die Mauer zugeworfen. Geh noch einen Schritt weiter. Wir schicken dir nicht nur den Typen raus, wir machen ihn gleich einen Kopf kürzer und werfen dir den Kopf raus. Da sagte Joab: Hey, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Wie ist deine Telefonnummer? Nee, wo geht's weiter hier? Und die Frau ging zum ganzen Volk und beredete es mit ihrer Klugheit. Da hieben sie Sheba, den Sohn des Bichri, den Kopf ab und warfen ihn zu Joab hinaus. Ganz schön abgefahren, oder? Wenn sich vorstellt, da kommt der Kopf so über die Stadtmauer geflogen. Könnt ihr euren Teil dazu denken. Frag mich, wie die das gemacht haben, ob die den so geworfen haben oder so ein Freistoß, Kick, Abstoß. Fliegt der Kopf über die Stadtmauer. Der stieß ins Horn und sie zerstreuten sich von der Stadt hinweg, jeder zu seinen Zelten. Joab aber kehrte zum König nach Jerusalem zurück. Das ist das Ende von Rebellen. In Sprüchen 11 heißt es: Steht einer fest in der Gerechtigkeit, führt es zum Leben. Jagt er dem Bösen nach, gereicht es zu seinem Tod. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit so einem Herzen, wie Sheba es hatte, ein rebellisches Herz, ein neidisches Herz, dem es wohlgegangen ist auf lange Sicht. Wir können nicht gegen Gott rebellieren und erwarten, dass uns das gut tut. Wie gesagt, das, was er uns sagt, sagt er zu unserem Heil, um uns zu beschützen, um uns zu segnen. Wenn wir gegen Gott rebellieren, ist es nie Heil. Und Sprüche sagt: Wer dem Bösen nachjagt, dem gereicht es zu seinem Tod. Jetzt sehen wir eine Auflistung von den Leuten, die David in seinem Reich eingesetzt hatte. Und Joab war über das ganze Heer eingesetzt, über Israel. Joab war sehr schwer zu feuern. Ist vielleicht zurückgekommen, statt Amasa an der Spitze des Heeres. Und vielleicht hat David gefragt: Ja, Joab, wo ist denn Amasa? Und er sagt: Ja, frag lieber nicht. War schwer zu feuern. War wieder der Heeroberste. Und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und über die Pleter, die Elitetruppen, die Leibwache, und Adoram über die Zwangsarbeit, und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Berater, und Shea, der war Schreiber, und Zadok und Abiathar waren Priester. Und auch Ira, der Jairiter, war Priester Davids. Kapitel 21. Sehr abgefahrenes Kapitel. Und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids. 3 Jahre lang, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Also eine Hungersnot in den Tagen Davids. Es hat nicht geregnet, werden wir später herausfinden. Und wenn es nicht regnet, dann wächst nichts. War eine landwirtschaftliche Gesellschaft und dann gibt es eine Hungersnot. Und David war nicht übergeistlich. Wo das erste Jahr zu wenig geregnet hat, hat er sich noch nicht viel gedacht. Das zweite, aber das dritte Jahr, das war dann schon auffällig. Im Bund Gottes mit Israel, da hat er gesagt, es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen und mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und denn der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Das Land war damals Teil des Bundes, Teil des alten Bundes. Und Gott hat dem Volk Fluch und Segen vorgelegt. Segen, wenn sie ihn anbeten und ihm nachfolgen, dann sagt Gott, dann werde ich mich kümmern um euch. So wie Jesus sagt, sucht das Reich Gottes und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden, die ihr braucht. Aber wenn sie rebelliert haben gegen Gott und anderen Göttern nachgelaufen sind oder da Sünde war in ihrem Leben, in ihrem nationalen Leben, dann hat Gott gesagt, unter anderem wird es keinen Regen geben. Und dieses Land wird die Frucht nicht bringen, den Ertrag. Und ihr werdet bald aus dem guten Land weggerafft werden, das der Herr euch gibt. Und da kommt David zum Nachdenken. Und er sucht das Angesicht des Herrn. Das ist sehr weise, wenn wir Gottes Angesicht suchen. Besonders wenn wir so eine Dürre haben in unserem Leben. Nicht immer, aber manchmal kann es sein, dass Sünde die Ursache ist. Sünde entfremdet uns von Gott, so in unserem Herzen. Nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt, aber wir wenden uns von ihm ab. Und wir trocknen geistig aus. Wir gehen vielleicht noch durch die Routine und sitzen im Gottesdienst und machen vielleicht sogar noch unsere stille Zeit und haben Gemeinschaft. Äußerlich merken wir vielleicht nicht viel, aber in unserem Herzen ist es trocken. Wir hören Gott nimmer, wie er zu uns spricht. Wir erfahren seine Gegenwart. Und es gibt manchmal einfach Wüstenzeiten in unserem Leben, wo Gott uns prüft auch bis zu einem gewissen Grad. Aber es kann sein, dass Sünde die Ursache ist und hier ist es so. Und unter dem alten Bund war das Land ein Zeichen des Segens, ein sichtbares Zeichen dieses Bundes. Und eben kein Regen war ein Zeichen, dass hier irgendwas faul läuft. Und David ist weise und er sucht das Angesicht des Herrn. Er kommt zu Gott und sagt, Gott, worum geht's hier? Was geht hier ab? Wie wir zu Gott kommen können und sagen, Gott, erforsch du mein Herz. Wie David gesagt hat im Psalm 139, erforsche mein Herz und prüfe meine Wege, ob ein böser Weg in mir ist. Und der Heilige Geist ist immer treu, uns aufzuzeigen, wenn da was nicht passt. Aber such den Herrn. Sag Gott, was ist die Ursache dafür? Gibt es eine geistliche Ursache? Und der Herr sprach, der Herr antwortete ihm, es ist wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Erinnert euch, die Gibeoniter, dieses Volk, die ein heidnisches Volk waren in dem Land Kanaan und als Israel unter Josua das verheißene Land eingenommen hat und die Kanaaniter vernichten sollte, haben die die überlistet. Die Gibeoniter haben so getan, als würden sie von weit weg kommen. Und dann haben sie gesagt, schließ einen Bund, einen Friedensbund mit uns. Und Josua hat den Herrn nicht gesucht und hat vorschnell gehandelt. Und sie haben denen versprochen, einen Bund geschlossen, dass sie Frieden halten werden mit ihnen und dass sie sie nicht vernichten werden. Und dann ist es natürlich ans Tageslicht gekommen, dass die betrogen haben und eigentlich aus ihrer Mitte kommen. Aber Gott erwartet, dass wir zu dem stehen, was wir versprechen. Und Josua hat es getan. Aber er hat sie zu Wasserträgern gemacht und zu denen, die hier im Prinzip Fronarbeiter waren in Israel. Und die haben in dem Gebiet von Sauls Stamm gewohnt. Vielleicht hat ihn das besonders gewurmt. Und Saul war hier übereifrig. Lesen wir weiter. Da rief der König die Gibeoniter herbei und redete zu ihnen. Die Gibeoniter aber, sie waren nicht von den Söhnen Israels, sondern vom Rest der Amoriter. Und die Söhne Israel hatten ihnen geschworen, sie zu verschonen. Saul aber hatte versucht, sie zu erschlagen in seinem Eifer für die Söhne Israel und Juda. Seht, es war nicht sein Eifer für den Herrn. Saul war kein Mann, der Gott gesucht hat. Aber sein Eifer für sein Volk, Nationalstolz, Nationalismus. Und er hat versucht, sie auszurotten. Genozid zu veranstalten. Das war das Problem hier. Und der Herr sagt ihm, es ist wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, also wegen seiner Familie, die war offensichtlich hier mit beteiligt. Das ist was, was viele Jahre zuvor passiert ist, vielleicht 40 Jahre vor diesem Ereignis, aber Gott hat es nicht vergessen. Es ist Gott wichtig, dass wir Wort halten. Jesus hat gesagt, euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein, alles andere kommt vom Bösen. Wenn wir lügen, wenn wir betrügen, wenn wir schummeln. David also sagte zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne tun, damit ihr das Erbteil des Herrn segnet? Er hat sich gedacht, wenn sie Wiedergutmachung machen, diesem Volk, dem Unrecht angetan wurde, von seinem eigenen Volk, vom Volk Israel, dessen Leiter, dessen Familie, dann werden die Israel segnen und dann wird die Sache bereinigt sein und Gott kann sein Volk wieder segnen, weil diese Sünde aus dem Weg geräumt ist und gesühnt ist. Und die Gibeoniter sagen zu ihm, wir haben kein Verlangen nach Silber und Gold von Saul und von seinem Haus und wir haben kein Recht, jemanden in Israel zu töten. Und er sagte, was wollt ihr denn, dass ich für euch tun soll? Da sagen sie zum König, der Mann, der uns vernichtet hat und der gegen uns plante, dass wir ausgerottet werden sollten, sodass wir nicht mehr hätten bestehen können im ganzen Gebiet Israels, man gebe uns 7 Männer von seinen Söhnen, von seinen Nachkommen, dass wir sie dem Herrn aufhängen, bei dem Gibeah Sauls, des Erwählten des Herrn. Und der König sagt, ich will sie euch geben. Na, das ist das Abgefahrene in dem Kapitel und das, wo, also mir ging es zumindest so, wenn man sowas liest, wo man sich nicht so besonders wohl fühlt dabei. Die Gibeoniter sagen, gib uns 7 Männer aus den Nachkommen Sauls, dass wir sie hinrichten und aufhängen. So als öffentliches Zeichen. Sie aufhängen in der Stadt von Saul, der uns dieses Unrecht angetan hat. Und irgendwie im Prinzip war das was, was sie von Anfang an hätten tun sollen. Saul und seine Familie sind zu Mördern geworden, an Unschuldigen, und für Mord stand die Todesstrafe nach dem Gesetz. Wo ich mich unwohl fühle dabei ist, dass hier seine Nachkommen dran glauben müssen. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht waren die daran beteiligt. Wir werden sehen, die Mehrzahl der Männer, die hier ausgesucht werden, waren von seiner ältesten Tochter, von der Merab. Also die Ältesten. Vielleicht waren die aktiv beteiligt an diesem Völkermord und empfangen hier wirklich ihre gerechte Strafe. Ich weiß nicht, es ist so eine Stelle, die für mich schwer ist im Alten Testament, die ich nicht ganz verstehe. Vor allem auch, weil Gott das Volk segnen, nachdem das passiert ist. Auf der anderen Seite müssen wir beachten, dass es nicht im David seine Idee war und auch nicht Gott unbedingt gesagt hat, dass sie das machen sollen, sondern die Gibeoniter haben gesagt, wir wollen, dass ihr das tut. David hat nur gefragt, was sollen wir euch antun? Wieso können wir es wieder gut machen? Und sie sagen, wir wollen 7 Nachkommen. 7, die Zahl der Vollkommenheit. 7 Repräsentanten von dieser Familie, die unser Volk ausrotten wollten. Und der König sagt, ich will sie euch geben. Aber der König hatte Mitleid mit Mephibosheth, dem Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, wegen des Schwures bei dem Herrn, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls. David hat sein Wort gehalten, sein Versprechen. Und der König nahm die beiden Söhne Rizpas, der Tochter des Aja, die sie dem Saul geboren hatte, war eine Nebenfrau von ihm, Amoni und Mephibosheth, der hatte offensichtlich den Namen seines Onkels, und die 5 Söhne Merabs, der Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn des Barzillai, des Meholatitas. Merab war die älteste Tochter von Saul, sollte ursprünglich dem David gegeben werden, und dann hat er sich doch wieder anders überlegt, der Saul. Und er gab sie in die Hand der Gibeoniter. Die hängten sie auf dem Berg vor dem Herrn auf. Das stand auch so im Gesetz, dass der, der die Anklage erhoben hat, war auch der, der die Todesstrafe exekutieren müsste. Sehr weise eigentlich, ne? Leute haben sich's ein paar Mal überlegt, jemanden unschuldig anzuklagen, weil sie waren die, die das ausüben mussten. Es gab damals noch keine Polizei in dem Sinn. So fielen die 7 auf einmal und sie wurden in den ersten Tagen der Ernte am Anfang der Gerstenernte getötet. Dann nahm Rizpa die Tochter des Aja das Sackgewand und breitete es für sich auf dem Felsen aus, vom Anfang der Ernte an, bis das Wasser sich vom Himmel über die Toten ergoss. Und sie ließ nicht zu, dass bei Tag die Vögel des Himmels sich auf ihn niederließen und bei Nacht die Tiere des Feldes. Also hier haben wir eine treue Mutter, die nicht zulässt, dass diese Leiber, diese Leichen hier aufgefressen werden von den wilden Tieren. Und es wurde David berichtet, was Rizpa, die Tochter des Aja, die Nebenfrau Sauls, getan hatte. Da ging David hin und holte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabesch in Gilead, die sie von dem Marktplatz in Bethshean gestohlen hatten, wo die Philister sie an dem Tag aufgehängt hatten, als die Philister Saul am Gilboa schlugen, also in den Gilboa-Bergen, am Gilboa-Gebirge war diese Schlacht. Und er brachte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von dort herauf. Dann sammelte man die Gebeine der Gehängten und begrub sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan im Land Benjamin in Zela im Grab seines Vaters Kisch. Und man tat alles, was der König befohlen hatte, und danach ließ Gott sich für das Land erbitten. Wir sehen hier das Herz von König David, dass er diesen Toten Ehre erwiesen hat. Also er hat hier nicht irgendwas persönlich gegen die gehabt oder wollte sich gegen die rächen. Er hat hier einfach die Bitte der Gibeoniter oder die Forderung der Gibeoniter erfüllt. Und dann heißt es, und dann ließ Gott sich für das Land erbitten. In 5. Mose 21 heißt es, dass ein Aufgehängter der Fluch Gottes ist. Verflucht ist von Gott. Und im Neuen Testament bezieht sich Paulus im Galaterbrief 3 darauf und schreibt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Oder betont was anderes, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde für uns gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit sein können in ihm. Jesus hat den Fluch und auf jeder Sünde ist ein Fluch. Die Lohnkonsequenz der Sünde ist der Tod. Und das ist absolut geistlicher Tod, Trennung von Gott. Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde, er wurde für uns zum Fluch und hat es ans Kreuz getragen, Gott hat seinen Zorn über unsere Schuld auf Jesus ausgegossen am Kreuz. Und er hat das Gericht über unsere Schuld an unsere Stelle getragen. Damit, wenn wir uns ihm anvertrauen und dem, was er für uns getan hat, dass wir Gerechtigkeit sein können in ihm. Dass wir frei sein können von diesem Fluch, von unserer Schuld. Dass sie nicht mehr uns angerechnet wird, weil es Jesus angerechnet wurde und wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und so auch wir. Wir werden gesegnet auf Kosten eines anderen, auf Kosten von Jesus, weil er zum Fluch für uns geworden ist. So auch hier. Das Land wurde gesegnet, weil andere den Fluch auf sich genommen haben. Danach ließ Gott sich für das Land erbitten. Wenn es trocken ist in deinem Leben und Gott dir zeigt, dass die Ursache Sünde ist, dann ist genau das, was wir tun müssen. Wir müssen Buße tun. Umkehren. Apostelgeschichte 3, da sagt der Petrus in seiner zweiten Predigt: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, unter den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, sagen: Gott, das ist falsch, wie ich gelebt habe, was ich getan habe, was in meinem Herzen ist, ich bekenne dir das, ich will so nicht mehr leben, ich will dir nachfolgen. Dann nimmt Jesus diesen Fluch weg, diese Konsequenz. Ne, manchmal benutzt Gott diese Trockenheit in unserem Leben, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir einfach nicht auf ihn hören. Ich meine, der Heilige Geist ist so sanft, er spricht zu unserem Herzen, er ist ganz sanft, versucht uns zu überführen, unser Gewissen. Wir hören nicht drauf, wir ignorieren das. Und dann spricht Gott ein bisschen lauter. Manchmal muss er auf den Tisch schauen, bis wir endlich hören, dass wir uns wirklich wehtun. Aber wenn wir Buße tun, dann kommt Erfrischung vom Herrn, wie hier der Regen auf das Volk und auf das Land kommt. Vers 15, wieder einmal hatten die Philister Krieg mit Israel. Das ist jetzt eigentlich so ein Anhang. Wir wissen auch nicht genau, wann das im Kapitel 21 geschehen ist. Die letzten Kapitel hier im 2. Samuel sind so eine Art Anhang, nicht unbedingt chronologisch, da werden einzelne Begebenheiten berichtet. Und hier werden Kriege berichtet. Wieder einmal hatten die Philister Krieg mit Israel. Wir wissen nicht ganz genau, wann das chronologisch einzuordnen ist. Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm und sie kämpften mit den Philistern. Und David war ermüdet. Ich weiß nicht, ob es nur vom Kampf war oder ob es zu einer späteren Zeit war in Davids Leben, wo er einfach schneller müde wurde. Und es kommt in unserem Leben eine Zeit, wo wir unseren Geschwistern mehr dienen können mit unserer Weisheit, die wir haben aufgrund unseres Alters, als mit unseren Taten. Weil wir nicht mehr so fit sind. Und das ist okay. Und das ist ein Reichtum. In der Bibel war Alter immer was Geschätztes. Im Alten Testament heißt es, die Jungen sollen aufstehen, voll Ehrfurcht vor denen, die graues Haar haben. Irgendwie in unserer Gesellschaft läuft das falsch. Wir schätzen die Weisheit nimmer. Junge Leute glauben, sind alle selber die Klugscheißer, glauben, haben selber die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Dabei haben Menschen, gerade Menschen, die viele Jahre, zig Jahre mit Gott gelebt haben, eine unheimliche Weisheit. Und es ist gut, wenn wir auf sie hören. Und es ist was Schönes, wenn in der Gemeinde wirklich alt und jung zusammen ist. Die Jungen haben die Energie, die können drauf loslaufen, aber die Alten haben die Weisheit und das ergänzt sich schön und wir brauchen einander. Also lasst uns Ehrfurcht haben vor denen, die älter sind als wir, vor unseren Eltern und vor älteren Menschen überhaupt. Das ist eine biblische Sache. David war müde und Jishbi Nob, der zu den Söhnen des Rapha gehörte, das war irgend so ein Riese, so ein Riesentyp hier von den Philistern. Der hatte ein paar Söhne, die echt so Zombies waren. Riesen einfach, riesige Typen. Das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Bronze und er war mit einem neuen Schwert gegürtet. der sagte, er wolle David erschlagen. David, der ermüdet war, und dann kommt dieser riesen Lackel auf ihn zu und will den David den Gar ausmachen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruiah, kam ihm zur Hilfe, schlug den Philister und tötete ihn. Damals schworen die Männer Davids ihm und sagten, du sollst nicht mehr mit uns in den Kampf ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Sieh, der David war so wie die Leuchte Israels. Er war vielleicht schon älter und er war weise. Er war der König, er war der Leiter. Und seine eigenen Leute sagen zu ihm, David, du hast lang genug Kriege geführt. Jetzt ist Zeit, dass du da in die Rente gehst vom Kämpfen. Wir brauchen deine Weisheit als Ratgeber. Aber wir werden die Kämpfe von jetzt an ohne dich führen. Und es geschah danach, da kam es wiederum zum Kampf mit den Philistern bei Gob. Damals erschlug Sibichai, der Huschathiter, den Saf, der zu den Söhnen des Rapha gehörte. Selbe Familie. Und wieder kam es bei Gob zum Kampf mit den Philistern und Elhanan, der Sohn des Jare Oregim, der das Origami erfunden wahrscheinlich, der Bethlehemiter, erschlug Goliath, den Gathiter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Andere Übersetzungen sagen, dass es der Bruder von Goliath war, dem Gathiter. In der Parallelstelle in der ersten Chronik ist es so übersetzt. Möglicherweise ist hier ein kleiner Fehler beim Kopieren des Textes passiert in der Überlieferung. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und wieder kam es zum Kampf bei Gad. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen, 24 an der Zahl. Und auch der war dem Rapha geboren worden. Rapha war irgendwie so ein Mutant. Irgendwas lief anders in seiner Familie. Und er verhöhnte Israel, der erschlug ihn Jonathan, der Sohn Schammas, des Bruders Davids. Diese 4 wurden dem Rapha in Gad geboren und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Wahrscheinlich war das der Grund, warum David 5 Steine mitnahm, dort in das Flussbett, als er dem Goliath entgegenlief. Einen für ihn und dann 4 für seine Brüder oder Verwandten. Und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Hier können wir lernen, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam kämpfen. Auch in diesem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Wir brauchen einander als Brüder und Schwestern. Weil wenn einer schwach ist, dann kann der andere dem zur Hilfe kommen, der gerade schwach ist. Und den im Rücken stärken. Wir brauchen einander. David war der größte König von Israel. Er war ein großer Heerführer. Er war ein weiser Mann. Er war ein gewaltiger Krieger. Aber er hat nicht alleine gekämpft. Sein Erfolg war nicht eine Ein-Mann-Show, sondern er hatte eine ganze Gruppe von Helden um sich. Und das ist was, was wir lernen müssen, dass wir uns nicht isolieren von unseren Brüdern und Schwestern. Dass wir nicht dieses Denken bekommen, ich pack's allein, kein Problem, ich brauche die Gemeinde nicht, ich brauche keine Geschwister, ich und der Herr, ich kämpfe mich irgendwie durch. Das ist kein heiler Platz. Ich kenne eigentlich wenige Leute, die so leben und dies nicht irgendwann auf die Fresse haut. Weil gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ist wichtig. Paulus schreibt uns im Hebräerbrief, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen sollen. Wir brauchen einander. Und was ich auch schön finde in dieser Begebenheit ist, dass wir sehen, was aus Davids Männern geworden ist. Wenn wir das am Anfang sehen, es waren die Verzweifelten, die Verschuldeten, die am Ende waren, die zu David in die Wüste gekommen sind. Und was ist passiert mit ihnen, während sie mit David Gemeinschaft hatten und mit ihm ausgezogen sind und mit ihm unterwegs waren, sind sie zu Helden geworden, wie David, die Riesen besiegt haben. David hat andere zu Jüngern gemacht, sodass sie die Riesen in ihrem Leben umbringen konnten, die Feinde in ihrem Leben. Und wir wissen geistig gesehen, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen andere, gegen geistliche Feinde, den Teufel, Versuchungen, Sünde, diese Dinge. Wir kämpfen nicht allein. Und wir werden verändert, wenn wir mit unserem David dem Sohn Davids, mit Jesus rumhängen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann können auch wir stark werden und Helden werden in seinem Reich, ihm ähnlich. Amen. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Und ich danke dir selbst für dein Wort, selbst für die Stellen, die wir nicht ganz verstehen können und die schwierig sind. Ich danke, dass du uns immer tiefer in die Wahrheit führst, Schritt für Schritt. Aber ich danke dir, dass wir wirklich praktische Lektionen lernen, hier durch David und die Männer, die du in ihn versammelt hast. So bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns. Herr, wir wollen einfach ehrlich sein vor dir. Und Gott, wir wollen dir sagen, prüf du unsere Herzen. Und wenn da irgend so ein gottloser Weg in unserem Herzen ist, wenn da Trockenheit da ist und wir wissen genau, das ist, weil wir rebellisch sind gegen dich an dem einen Punkt oder an dem anderen Punkt, dir ungehorsam sind, Gott, dann bitte ich, dass du uns das aufzeigst durch deinen Heiligen Geist. Jetzt hier heute Abend, dass wir jetzt hier heute Abend noch Buße tun können und zurückkehren können auf den Weg des Heils, damit wieder Erfrischung kommt von dir, Herr, von deinem lebendigen Wasser, das du bist. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir danken dir für all das, was du für uns getan hast, dass du uns freigekauft hast von dem Fluch, unter dem wir waren als Sünder. Danke, dass wir jetzt anders leben dürfen, nämlich Heil, Gerechtigkeit und Frieden und Reinheit und Liebe. Das ist die Weisheit, die von dir kommt. Stärke uns dafür, darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen.